So, guten Morgen, meine lieben Freunde wieder. Ich hoffe, ihr habt eine gute Nacht gehabt. Ich hatte eine wunderbare Nacht. Ich habe so eine weiche Matratze, eine warme Decke, eine warme Dusche. Kaffee kommt aufs Zimmer. Es ist gut, dass es uns allen gleich geht, gell? Ich bin immer gern in Eitlingen, weil da habe ich das schönste Zimmer. Und bei den Schwestern fühle ich mich immer wohl. Da bin immer, ich muss wirklich sagen, bin so gerne da und bin dankbar, Teil sein zu dürfen und auch an diesem Wochenende mit euch gemeinsam zu machen. Das Thema für heute Morgen ist: Christus ist die beste Sache. Und die Texte, die ich bekommen habe, handeln vom Saulus, der zum Paulus wurde. Und ich lese den ersten Bibeltext aus der Apostelgeschichte 9. Den habt ihr auch in euren Heft gelesen, wer es gelesen hat. Und da lese ich die Verse 1 bis 8 durch. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu den hohen Priestern und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, wenn du früher ein Christ warst, dann wurdest du genannt, der ist vom Weg, der gehört zum Weg, so haben sie die genannt, Männer wie auch Frauen, dass er sie gebunden nach Jerusalem führte, er wollte die Christen einsperren. Als er aber hinzog, geschah es, dass er, das ist der Saulus, sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf, geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als er aber seine Augen öffnete, sah er nichts. Und sie führten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nichts sehen, aß nichts und trank nichts. Das ist die Geschichte von Paulus, wo er Jesus persönlich in seinem Leben begegnet. Und von diesem Moment an wird Jesus der Inhalt seines Lebens und seines Sterbens. Später sagte Paulus, das ist einer meiner Lieblingsverse, Philipper 1, 21, mein Leben, das ist Christus, und Sterben ist mein Gewinn. Bis zu dieser Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus war Paulus hundertprozentig religiös, sogar fanatisch religiös. Wir lesen da, Saulus, der hatte eine Wut gegen die Christen. Er verfolgte sie, unterdrückte sie, beteiligte sich sogar am Mord vom Stephanus dann. Und nach der Begegnung des Paulus mit Jesus lesen wir im 2. Korinther: Denn die Liebe Christi drängt mich, Dinge zu tun. Vorher war es Wut, nachher war es Liebe. Was ist der Unterschied zwischen dem Saulus vor Damaskus und dem Paulus nach der Begegnung mit Jesus? Der Unterschied ist der: Vor Damaskus war Saulus fanatisch. Nach Damaskus wurde Paulus leidenschaftlich. Und das ist ein Riesenunterschied. Religion führt immer zum Fanatismus. Eine Christusbeziehung macht immer leidenschaftlich. Marx, den zitiere ich nicht jeden Tag, aber der hat mal gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Und da gebe ich ihm recht. Weil Religion, egal ob Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus oder sonst eine, im Namen der Religion wurden und werden Menschen immer unterdrückt, ausgebeutet und kontrolliert. Religion macht fanatisch und blind. Ich habe gerade bei unserer Bibelschule das Buch der Offenbarung unterrichtet. Das liebe ich. Und in Offenbarung 17, da ist das Bild von der religiösen Hure. Und da lesen wir, die Menschen, die die Erde bewohnen, haben sich mit dem Wein ihrer Unzucht betrunken. Religion macht betrunken. Ob Selbstmordattentäter oder Religionskriege. Religion macht fanatisch, betrunken und blind. Weißt du, warum ich gerne zu Jesus gehöre? Weil ich nie fanatisch sein muss. Denn eine Liebesbeziehung ist nie fanatisch. Sie kann nie aufgezwungen werden. Ein anderer, den ich auch nicht oft zitiere, aber der hat was Gutes gesagt, Napoleon. Napoleon hat gesagt, Alexanders Königreich, das war der Grieche, und mein Königreich müssen vergehen. Aber das Königreich Jesu besteht für ewig. Weil unser Reich ist gegründet auf Macht und Gewalt, aber das Reich Jesu ist gegründet auf Liebe. Wo immer Menschen versuchen, das Evangelium mit Politik oder mit Gewalt rüberzubringen, erreichen sie eigentlich das Gegenteil. Es ist hochinteressant, als Jesus am Tag vor seiner Kreuzigung, der sogenannte Gründonnerstag, da wurde er von den Soldaten geholt im Garten. Und als die Soldaten kamen, einer der Knechte, das war der Malchus, hat er geheißen, und der Petrus, das war so ein bisschen, ich nehme an, der Temperamentvolle, hat gleich das Schwert gezogen und hat einen dieser Knechte gleich mal, er hat ihm das Ohr abgeschlagen, hat wahrscheinlich verfehlt. Jetzt hat er nur das Ohr getroffen. Und dem Malchus ist das Ohr runtergefallen, Jesus nahm es und hat es wieder geheilt. Und wisst ihr, das ist eine wichtige Geschichte. Denn wisst ihr, was passiert, wenn wir versuchen, Christus mit Gewalt oder mit Politik oder mit Angst weiterzugeben, dann schlagen wir den Zuhörern die Ohren ab. Wenn wir versuchen, mit Gewalt irgendwie das Christentum zu verbreiten, dann machen wir Menschen taub für das Evangelium. Wir schlagen Menschen die Ohren ab. Wenn sich Menschen bedrängt fühlen, schlagen sie entweder zurück oder sie ziehen sich zurück. Und genau das geschieht, wenn Evangelium mit Druck verbreitet wird. Das kann man nicht. Du kannst Liebe nicht mit Druck aufzwingen. Das geht nie. Wenn Eltern versuchen, ihren Kindern das Christentum aufzuzwingen, die rebellieren die meiste Zeit. Völlig logisch. Aber seht ihr, Religion arbeitet immer mit Angst. Das ist so. Wir Menschen sind getrieben von Angst. Ich war gerade vor einem Monat in Indien. Da durfte dort predigen in verschiedenen Plätzen. Und ich ging in einen der 8 größten Hindu-Tempel in Mysore. Tausende Menschen strömen täglich hinein in diesen Tempel. Und da ist ein Götzenbild, ein Goldbild, das da drinnen steht. Und der Priester, der hat Weihrauch und gibt den Weihrauch über die Leute. Und da geben sie alle, das sind Geldkassen, die sind so groß wie Tische. Geben Geld hinein, damit sie die Götter besänftigen. Es hat immer mit Angst zu tun, weil wir Angst vor Gott haben, vor Götzen. Religion arbeitet mit Angst, Jesus arbeitet mit Liebe. Und nachdem aus dem fanatischen Saulus ein leidenschaftlicher Paulus wurde, arbeitete er nicht mehr mit Angst, sondern mit Liebe. Er war nicht mehr fanatisch, sondern leidenschaftlich. Und das kommt so schön zum Ausdruck in dem 2. Bibeltext, den wir haben in unserem Büchlein.
Im Philippa Kapitel 3 lesen wir dann von dem Paulus nach seiner Begegnung mit Jesus. Und ich lese es euch vor, Philippa Kapitel 3 und Vers 4. Da sagt er, ich könnte Vertrauen auf mich selbst haben, auf mein Fleisch, auf mich selbst. Wenn irgendein anderer meint, auf sich selbst vertrauen zu können, ich noch mehr. Jetzt zählt er all die Dinge auf, die für ihn zählen. Beschnitten am achten Tag, das ist dir und mir ziemlich egal, aber an Juden nicht. Vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräer, dem Gesetz nach ein Pharisäer. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig geworden. Paulus sagt, wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, vor Gott zu stehen, dann bin ich es. So viele Vorrechte wie ich hat keiner von euch. Und dann sagt er noch das dazu. Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich? Ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Wisst ihr, was er hier sagt? Paulus sagt, ich bin nicht mehr fanatisch, aber ich bin leidenschaftlich verliebt in Jesus. Ich habe alles verloren, das stimmt. All das andere zählt nicht mehr. Aber ich habe Christus gewonnen. Und damit habe ich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er sagt dann, ich habe den Siegespreis. Wisst ihr was? Manchmal habe ich den Eindruck, Christen glauben, ja, ich habe zwar das nicht und das nicht, aber ich habe halt noch Jesus. Das ist halt so mein Trostpreis. Jesus ist kein Trostpreis, er ist der Siegespreis. Wenn du ihn hast, hast du alles, was du haben kannst. Und das ist das Geheimnis von Leidenschaft. Warum muss ein Jünger Jesu nicht fanatisch sein? Ganz einfach, weil das Ergebnis meines Lebens und meines Dienstes nicht an mir liegt, sondern an ihm. Ob dieses Wochenende etwas in deinem Leben geschieht, das hat mit mir wenig zu tun, auch mit den anderen nicht. Wenn jemand verändert, dann ist es Christus. Das braucht nicht ich tun. Jemand hat mir gesagt, beim Anfang meines Predigtdienstes, hat er gesagt, vergiss nicht, das war ein Schotte, hat er gesagt, when you preach, stand up, speak up, shut up and go home. Das ist alles, was ich tun muss. Weil Christus macht es, nicht ich. Er muss die Herzen erobern, nicht ich. Er hat ein Anliegen für Menschen, das habe ich auch nicht. Und darum muss ich nie fanatisch sein. Es liegt alles an ihm. Und weil es an ihm liegt, kann ich leben, kann ich reden, kann ich dienen und gehe wieder nach Hause. Und was er tut, das ist seine Sache. Ich muss nie fanatisch sein. Darum bin ich so gerne Christ. Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen von einem gewissen Robert Louis Stevenson. Das ist ein guter Spruch. Er hat gesagt, beurteile einen Tag nicht danach, welche Ernte du am Abend eingefahren hast, sondern danach, welche Samen du gesät hast. Sieh dir, ich bin ein Mensch, am Ende des Tages zähle ich immer zusammen, wie viel hat es gebracht. Das ist falsch. Ich muss mich hinsetzen und nachdenken, Hans-Peter, welche Samen habe ich heute gestreut? Wo habe ich investiert? Und die Bekehrung des Paulus damals war dramatisch und überwältigend. Er wurde überwältigt von Christus sozusagen. Das kann auch heute passieren. Immer wieder trifft man Menschen, die werden überwältigt von Jesus. Die wollten ihn gar nicht, aber sie wurden überwältigt. In der Regel jedoch, ich kenne viel mehr Menschen, die einfach einen bewussten Schritt auf Jesus zumachen, weil Jesus einen Schritt auf ihnen gemacht hat, auf sie zugemacht hat. So wie bei Moritz vorhin das Zeugnis. Ich möchte von der Sandra erzählen, die ist, glaube ich, hier, ich weiß nicht genau, wo sie sitzt, selbst wenn du die Hand hebst, sehe ich dich jetzt nicht, Sandra. Also Sandra, die hat ihr Leben vor einem Monat Jesus gegeben. Und es war so, ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf, sie hat gesagt, ist okay. Aber ihre Eltern sind vor 2 Jahren zum Glauben gekommen bei uns und dann hat sie gesehen, ihre Eltern sind anders geworden. Und es hat sie einerseits beeindruckt, aber andererseits auch skeptisch gemacht, ob da was schiefgelaufen ist. Und sie kam aber dann in den Dauernhof, hat bei uns mitgeholfen, jetzt ein paar Monate lang. Und dann haben wir mal eine Skitour gemacht. Wir gehen manchmal mit dem Miss auf, mit den Ski halt auf die Berge darauf. Und dann habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, ob sie Christ ist. Sie sagt, na, eigentlich nicht. Und sie will auch nicht unbedingt Christ werden. Und ich sage, warum nicht? Also ich sage, ja, weil ich habe Angst, dann nicht mehr die Sandra zu sein. Meine Eltern sind auch nicht mehr wie früher. Und wenn ich das auch mache, dann bin ich auch nicht mehr die Sandra. Dann habe ich sie gefragt, ja, wer ist die Sandra eigentlich? Wer bist du eigentlich? Das ist immer eine gute Frage. Das habe ich schon vor Jahren öfter gemacht. Weil letztlich wissen sie, dann sage ich, ich bin die Sandra, sage ich, das ist dein Name. Aber wer bist du? Ja, ich bin aus Deutschland, das ist deine Nationalität. Aber wer bist du? Ja, was weiß ich, ich bin Krankenschwester, das ist dein Beruf, wer bist du? Und so weiter. Und es ist interessant, wenn man dann nachdenkt, wer bin ich eigentlich? Und dann kommt man zum Schluss, ich weiß nicht genau, wer bin ich eigentlich? Und ich habe sie dann gesagt, weißt du was, Sandra, ich frage dich ab und zu mal, wie es dir so geht. Und alle 3 Wochen habe ich mal gesagt, wie geht es dir so mit Jesus? Also ich sage, ja, nicht schlecht, aber ich habe noch nicht nachgegeben. Ich sage, ja, es passt, kein Problem. Ja, April hat sie dann gesagt, die Mauer wird immer kleiner. Und ich sage, ja, sehr gut. Und Anfang Mai hat sie sich entschieden, war wunderschön. Aber seht ihr, so... So geht es meistens, dass ein Mensch von Jesus hört, angezogen wird und dann sich nähert, so wie sich Jesus ihm genähert hat. Nun kurz noch, worum geht es bei einer solchen Bekehrung? Was geschieht genau dabei? Was da geschieht, ist Folgendes. Ein Mensch sagt, ich habe bis heute nur aus eigener Kraft gelebt. Ich habe nicht nach Gott gefragt, auch nicht nach seinem Willen. Ich habe getan, was ich für recht halte und Gott war ausgeschlossen. Aber jetzt möchte ich gemeinsam mit Gott weitergehen. Ich bekehre mich, ich kehre um zu ihm und ich möchte ab heute mit ihm leben. Das heißt, ich wende mich ab von meinem Selbstleben und drehe mich zu einem gemeinsamen Leben, Teamwork, gemeinsam mit Gott. Und die Bibel nennt das, ist ein altmodisches Wort, Buße tun. Das griechische Wort Metanoia, das heißt mein Denken ändern. Ich ändere mein Denken. Eine wunderschöne Bibelvers ist im Lukas 7, Vers 29. Da steht, das Volk und die Zöllner haben Gott Recht gegeben. Buße tun heißt, ich gebe Gott Recht. Ich bekenne, dass Gott Recht hat und nicht ich. Das heißt, ich ändere mein Denken über Gott und mich. Ich bekenne Gott. Gott, ich habe bis heute ohne dich gelebt, aber du hast Recht. Ich sollte eigentlich mit dir leben. Gott, ich entschließe mich, ehrlich zu sein. Ich habe es jetzt so getan, als ob ich okay wäre. Aber ich brauche dich. Und dieses Bußetun, dieses Umkehren, das ist diese Hinwendung zu Gott. Aber das ist nur der erste Teil der Geschichte. Denn nicht die Umkehr ist das Ziel, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Darum sagt Paulus, ich habe zwar alles verloren, das stimmt, aber ich halte es als Dreck, weil jetzt habe ich Christus gefunden und damit habe ich alles gewonnen. Denn das Ziel ist die Gemeinschaft. Das Beispiel verwende ich oft. Angenommen, ich treffe meine Frau Hannelore und sie wartet auf mich in Lindau. Das ist am Bodensee, da südlich von uns. Und ich steige in den Zug hier in Eitlingen, falls es da einen gibt, ich war noch nie da drinnen. Steige in den Zug und ich möchte meine Frau treffen, aber ich steige in den falschen Zug und ich fahre Richtung Frankfurt. Das ist im Norden von hier. Und ich bin da unterwegs und da komme ich nach, was weiß ich, was da alles auf der Strecke ist, komme irgendwo vorbei und ich zeige den Schaffner meine Karte. Er sagt, wo wollen Sie hin? Sage ich, nach Lindau, ich treffe dort meine Frau. Sagt, es sieht schlecht aus. Sie fahren nämlich in die falsche Richtung. Sage ich, echt wahr? Und sagte mir es, ja stimmt, was tue ich? Ich tue Buße, ich ändere mein Denken, ich steige beim nächsten Bahnhof aus, ändere meine Richtung um 180 Grad und steige in einen anderen Zug ein, der Richtung Süden, Richtung Lindau fährt. Das heißt Buße tun, das heißt umkehren. Aber die Umkehr ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich die Hannelore in Lindau treffe, sie in den Arm nehme und Gemeinschaft mit ihr habe. Das ist das Ziel. Umkehr zu Gott ist notwendig, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Gemeinschaft mit Jesus Christus, denn dazu sind wir berufen. Und diese Gemeinschaft geschieht durch die Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist. Das Thema ist ja, entscheide dich. Dieses Wort wiedergeboren übrigens, das wird in manchen kirchlichen Kreisen peinlich vermieden. Fast ein Schimpfwort, Wiedergeburt oder Bekehrung. In anderen Kreisen wird es jeden Sonntag erwähnt. Aber hier kommen wir zu dem, was einen Menschen zum Kind Gottes macht. Und weißt du was, wenn du Kind Gottes bist, dann weißt du, wer du bist. Dann kannst du sagen, ich bin Kind Gottes, das ist, was ich bin. Dann weiß ich, wer ich bin. Hier kommen wir zu dem, was aus einem Nichtchristen einen Nachfolger Jesu macht. Und die Wiedergeburt ist das Allerschönste, was einem Menschen passieren kann, aber gleichzeitig ist es das größte Ärgernis. Es ist die härteste Rede Jesu. Die Rede der Wiedergeburt treibt Menschen entweder in die liebenden Arme Gottes oder es treibt sie zur Weißglut. Das ist immer so gewesen, es wird immer so bleiben. Das sieht man bereits an der Geschichte, wo Jesus relativ klar über Wiedergeburt redet. Das ist im Johannes 3. Da trifft er einen alten Mann, Nikodemus, ein religiöser Mann. Ich lese ein paar Verse vor. Da sagt Jesus zu diesem Mann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, ja, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und noch einmal geboren werden? Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser, das ist die natürliche Geburt, und aus Geist, das ist die geistliche Geburt, geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Nikodemus war im Vergleich zu anderen Menschen ein ehrlicher, religiöser Mensch, kein Falscher. Er war kein Heuchler, er nahm es mit Religion ernst. Aber dieses Wort Jesu hatte Nikodemus völlig aus der Fassung gebracht. Das sieht man an seiner Antwort. Soll ich mir in den Leib meiner Mutter hineinschlüpfen? Die Antwort war entweder dumm oder naiv. Oder frech. Er war sprachlos. Nehmen wir mal an, Jesus hätte zu Nikodemus Folgendes gesagt. Er war ein guter religiöser Mann. Nehmen wir an, er hätte gesagt, Nikodemus, du betest dreimal am Tag, das ist gut. Aber weißt du was, Nikodemus, tu es fünfmal. Das ist gut für dich. Nikodemus, du liest eine halbe Stunde in der Tora, jeden Tag in der Bibel, aber lies eine Stunde, das tut dir gut. Nikodemus, du fastest einmal die Woche, aber du schaffst es zweimal. Du gibst den Zehnten, aber du kannst sogar mehr geben. Hätte Jesus so geredet, wäre Nikodemus als aufrichtiger, religiöser Mensch fröhlich nach Hause gegangen, hätte gesagt, dieser Jesus hat mich durchschaut. Ich tue zu wenig. Ich kann mich echt ein bisschen mehr anstrengen. Er hat völlig recht. Das hätte er verstanden. Liebe Freunde, so ist es geblieben bis heute. Das verstehen Leute. Ich gehe gerne in Kneipen. Ich habe meine Frau auch in einer Kneipe kennengelernt. Ich war der Barkeeper. Und ich tue mich gar nicht schwer, mit Leuten über Religion zu reden. Ganz egal, wer die sind, ob die schon ein paar Bier haben oder nicht. Wenn ich mit denen so rede, weißt du was, lies doch mal in deiner Bibel, das wird dir gut tun. Weißt du, was die meisten sagen? Hans-Peter, du hast gar nicht so Unrecht. Ich glaube, das würde mir nicht schaden. Wenn ich ihnen sage, du geh doch wieder mal in die Kirche, jetzt warst schon 3 Jahre nicht mehr, hörst was Gutes. Die meisten Leute sagen, weißt du was, Hans-Peter, eigentlich stimmt. Ich glaube, ich soll wieder mal gehen. Das verstehen die. Da haben die gar kein Problem damit. Wenn ich sage, gib doch mal ein bisschen Geld da den Kindern in Afrika oder den und den, sagen, na, du hast recht, eigentlich bin ich zu egoistisch. Das verstehen die. Aber wenn ich denen sage, mein Freund, du musst von Neuem geboren werden, da schauen sie genauso blöd wie der Nikodemus. Die sind völlig aus der Fassung. Wisst ihr, was sie dann sagen? Sagen sie, ja, wie jetzt? Genügt es nicht, wenn ich mal Kirche gehe? Das Wort der Wiedergeburt irritiert und verärgert die Menschen. Denn hier geht es ums Eingemachte. Ich sage euch was, solange ein Pfarrer über Sünde, über Gott, über Himmel, alles Mögliche predigt, hat niemand was auszusetzen. Sobald ein Pfarrer einen Trennstrich macht zwischen Wiedergeboren und Nicht-Wiedergeboren, haben die Menschen eine Menge an ihm auszusetzen. Das ist immer so und es wird immer so bleiben. Aber Freunde, das Wort Jesu steht heute so wie damals. Jesus sagt, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus hat nicht gesagt, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, dann ist es schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Er hat auch nicht gesagt, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, dann ist es extrem schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Jesus hat gesagt, wenn jemand nicht wiedergeboren ist, dann kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Solange man nur über Wiedergeburt redet, bleibt es ein Ärgernis. Sobald du die Wiedergeburt am eigenen Leben erfährst, ist es das Schönste, das Lieblichste, was dir in deinem ganzen Leben passieren kann. Und in der Bibel haben wir viele Zeugen von der Wiedergeburt. Hesekiel redet von einem neuen Herz, auch Jeremia. Paulus redet von einer neuen Schöpfung. Petrus redet davon, dass wir wiedergeboren wissen durch das lebendige Wort. Jakobus sagt, dass wir durch das Wort der Wahrheit geboren sind. Ein Mensch, der wiedergeboren wird, erhält ein neues, ein zusätzliches Leben und das ist Christus in dir. Es ist eine Geburt von oben. Und genau das hat Paulus erfahren. Er wurde von innen heraus verändert und erneuert. Ein fanatischer Mensch wurde ein leidenschaftlicher Liebhaber, denn die Liebe Christi drängt uns, sagt er. Vielleicht fragst du dich heute Morgen, bin ich wiedergeboren? Vielleicht denkst du dir, ich habe mal eine Entscheidung getroffen, vielleicht war das nur halbherzig. Vielleicht habe ich es damals gar nicht so gemeint. Ich kann dir eins sagen, ein sicheres Zeichen, ob ein Mensch wiedergeboren ist oder nicht, ist das. Wenn du wiedergeboren bist, dann fragst du immer wieder, Gott, was möchtest du von mir? Gott, was ist dein Wille in meinem Leben? Wenn du dich diese Frage nie stellst, bist du wahrscheinlich nicht wiedergeboren. Wenn du dir diese Frage aber stellst, ist es ein Zeichen, dass der Geist Gottes in dir wohnt, der dich immer wieder fragt, bist du im Willen Gottes? Es ist auch so, prinzipiell wird dir das Reden mit Gott keine religiöse, lästige Pflicht mehr sein, sondern du sehnst dich eigentlich nach der Nähe Gottes. Nicht, dass es dir immer leicht fällt, davon rede ich nicht. aber du hast einen Wunsch, bei Gott zu sein. Das ist ein weiteres Zeichen, dass du wiedergeboren bist aus dem Geist. Was ist der Unterschied zwischen Bekehrung und Wiedergeburt? Bekehrung ist das, was wir tun. Das ist unsere Verantwortung, die menschliche Verantwortung. Das heißt, ich kehre um, ich wende mich an Jesus. Die Wiedergeburt, das ist einzig und allein Sache Gottes. Er wird in dir geboren, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die kürzeste Bezeichnung eines Christen in der Bibel sind zwei Worte. Ein Mensch, der in Christus ist, das ist ein Christ. Der Theologe Adolf Teichmann hat seine Habilitationsschrift geschrieben über die neutestamentliche Formel in Christo Jesu, en Christo. Und diese hervorragende Formel, und darum liebe ich meine Elberfelder. Manchmal ist sie ein bisschen undeutsch, aber das sind wir Österreicher sowieso. Aber die neuen Übersetzungen, die bringen das nicht rüber, das tut mir ein bisschen leid. Denn diese Formel in Christus Jesus lesen wir 196 Mal. Ich habe jede einzelne Stelle durchstudiert. Es ist fantastisch. 164 Mal in den Paulusbriefen, 24 Mal im Johannesevangelium und Brief und 8 Mal in den Petrusbriefen. Und diese Formel, wenn ein Mensch in Christus ist, beschreibt die lebendige Beziehung zwischen Christ und Christus. Wenn du in jemand bist, dann ist es die innigste Gemeinschaft, die du haben kannst. Und deshalb, Freunde, und ich sage das mit Respekt, übrigens, wenn Menschen verheiratet sind, wenn sie miteinander schlafen, Sex ist eine Erfindung Gottes, in dieser Beziehung hast du die tiefstmöglichste Beziehung, die du zu deinem Menschen haben kannst. Die Bibel sagt, es wird ein Fleisch, zwei werden eins. Und dieses heilige Bild, darum ist Sex so heilig, weil Gott es erfunden hat. Dieses Bild, dass Christus in unserem Herzen wohnt, jemand drinnen ist, ist die innigste Beschreibung, die innigste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt in diesem Universum. Du kannst jemand nicht näher sein, als wenn du in ihm bist. Christus in dir und du in Christus. Und wir haben den Philipperbrief heute als Predigtext. Wenn du die Bibel hast, ist es ein bisschen finster. Aber da lesen wir es im Philipperbrief, glaube ich, 25 Mal. Ich möchte euch nur sensibel machen. Philipper 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus. Heilig sind wir deshalb, weil wir in Christus sind. Kapitel 1, Vers 13, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Palast offenbar wurden. Seine Fesseln waren in Christus. Kapitel 1, Vers 14, dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben. Ein Mitchrist ist ein Bruder im Herrn, weil er in Christus ist. Kapitel 2, Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, unsere Ermunterung, unsere Gesinnung ist in Christus. Kapitel 2, Vers 24. Ich vertraue aber im Herrn darauf. Paulus' Vertrauen war in Christus, hat er vertraut. Kapitel 2, Vers 29. Nehmt ihn nun auf im Herrn. Wenn wir einen Bruder aufnehmen, geschieht das in Christus. Und ich könnte euch noch 180 andere zeigen. Es ist immer in Christus und Christus in uns. Paulus hat sich so sehr mit Christus identifiziert, dass er sagen konnte, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, nicht mehr ich, der Saulus. Christus lebt in mir. Und das bedeutet es, wiedergeboren zu sein. Und diese Wirklichkeit des innewohnenden Christus ist die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten. Es gibt keine tiefere Wahrheit. Christus ist das Christenleben. Wir sind in Christus, er wohnt in uns. Und wisst ihr, was das Banale ist? Als Kinder wussten wir das, aber die Erwachsenen vergessen es. Ich habe kürzlich einen Brief bekommen, mit dem möchte ich schließen, von einer Teilnehmerin bei uns am Tauernhof letztes Jahr im Sommerprogramm, im Upward Bound. Im Sommer machen wir viele Programme am Berg. Eins davon ist Upward Bound. Und sie hat geschrieben, sie kommt von Australien: Als ich an Upward Bound teilnahm, hatte ich keine Ahnung, was Gott mit mir vorhatte. Das war gut so, denn sonst hätte ich sicher nicht teilgenommen und hätte somit viele Segnungen versäumt. Ich fühlte mich in meinem Christenleben müde und erschöpft und wusste irgendwie, dass es mehr geben musste als das Leben, das ich lebte. Meine Zeit mit Gott war unregelmäßig und unorganisiert, obwohl ich ein tiefes Verlangen hatte, um ihm zu dienen. Und jetzt kommt es. Der Wendepunkt für mich war die Erinnerung an eine einfache biblische Wahrheit. Eine Wahrheit, die ich über Jahre im Kindergottesdienst gehört und geglaubt hatte. Die Einfachheit des Evangeliums, die ich vergessen hatte, nämlich, dass Jesus in mir lebt. Ich erinnere mich daran, wie ich wachgerüttelt wurde, als ich daran erinnerte und dachte, wow, wie konnte ich das nur vergessen? Jedes kleine Kind kann dir sagen, dass Jesus in seinem Herzen lebt. Aber ich glaube, ich habe diese Wahrheit in den letzten 20 Jahren nie mehr in irgendeiner Predigt gehört, in keiner Kirche, egal ob konservativ oder charismatisch. Seit meiner Zeit am Tauernhof habe ich mich Christus ganz neu hingegeben. Ich fühle mich zuversichtlich, weil dieses Vertrauen beruht auf dem Wissen, dass es Christus ist, der durch mich arbeitet und dass es nicht an mir liegt. Und so sage ich heute: Herr, hier bin ich. Er braucht nur meine Verfügbarkeit, nicht meine Fähigkeit. Seht ihr, Freunde, das ist so schön am Christsein. Ich kann in der Früh aufstehen und sagen: Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, was der Tag bringt. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Tag schaffe. Aber Herr, hier, nimm das Stück Fleisch, nimm diesen Menschen hier. Erfreu dich daran. Ich bin zur Verfügung. Tu, was dir gefällt. Es ist so entspannend und gleichzeitig so spannend, weil ich nicht weiß, was er tut. Aber ich muss es nicht tun. Wenn jemand von euch da ist, der Jesus noch nicht kennt, ich bin heute um 1 Uhr nach dem Mittagessen drüben im Saal des Mutterhauses, und jeder von euch, der sagt, ich möchte bewusst einen Anfang mit Jesus machen, bist du herzlich eingeladen, rüberzukommen im Saal des Mutterhauses um 13 Uhr. Und ich werde euch ganz einfach ein paar Dinge erklären, die dir vielleicht helfen, um einfach ein Leben mit diesem Jesus zu beginnen, damit du in Christus bist und er in dir. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir jetzt für dein gutes Wort. Ich danke dir, Herr, für die Geschichte des Saulus, der regelrecht von dir überwältigt wurde. Wie es scheint, sogar gegen seinen eigenen Wunsch. Und doch wurde er überwältigt von deiner Liebe. Herr, vielleicht sind manche hier dieses Wochenende, die irgendwie interessiert sind, aber innerlich sagen: Mit Gott nie. Ich bleibe mein eigener Herr. Herr, ich bete, dass deine Liebe sie überwältigt, sogar gegen ihren Willen. Und Vater, dann sind die anderen, die irgendwie sich leer fühlen, wie wir von Moritz gehört haben. Wo man zwar alles hat, aber es ist eine Leere da. Und man sucht nach Sinn. Herr, danke, dass du uns begegnest auf diesem Weg. Und dass, wenn wir dich gefunden haben, wir zum ersten Mal im Leben wissen, wer wir sind. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Und Vater, so bete ich für jene, die auf dieser Sinnsuche sind, dass sie den Mut haben, sich auf dich einzulassen. Buße tun, ihr Denken ändern und dir Recht geben. Herr, nur du kannst das tun und du tust es immer wieder, weil du uns liebst. Amen.